einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Sebastian, Nachname Wickel. Ich bin heute Morgen aus Dillenburg-Frohnhausen bis hier hingefahren. Ein kurzer Weg. Ich komme ursprünglich aus Eversbach, dadurch kennen wir uns auch schon eine geraume Zeit. Ich glaube, in der Sonntagsschule saß ich bei dir. Genau. Ich freue mich, euch heute Morgen in die Kreisjugend mit reinzunehmen. Ich habe vorhin auch gesagt, es ist fein, ich bin jetzt seit 7 Jahren Kreisjugendpastor und mittlerweile fahre ich dann in die Gemeinden und weiß schon, wie sieht das Gemeindehaus, wer ist ungefähr da und hat ein bisschen Beziehung aufgebaut, weil das ist auch meine große Not manchmal. Ortsarbeit hat den großen Vorteil, man sieht sich regelmäßig. Und Kreisjugendarbeit heißt, also wann sehen wir uns schon? Das ist ein bisschen der Nachteil. Wie das aber auch gut werden kann und wo die Vorteile liegen, das hoffe ich, kann ich euch jetzt ein bisschen mit reinnehmen. Und das Ganze verbinden wir seit ungefähr einem Jahr mit dem Titel Flutlichtprojekt. Und ganz am Anfang, überlegt mal kurz, was ist das Geheimnis eines Flutlichtes? Wir heben vor allem 2 Sachen aus. Das eine Geheimnis ist, so ein Flutlicht leuchtet so hell, weil viele Leuchten gleichzeitig strahlen. Und das ist unser Traum, dass wir in der Kreisjugend mit vielen Leuchten gemeinsam strahlen. Und da bist du eine Leuchte von. Wir suchen nämlich mehr Mitbeter, Mitspender, Weggefährten, sodass wir einfach in diesem Flutlicht mehr Leuchten haben als die paar Aktiven. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass der Rückhalt durch Gebet und in unseren Gemeinden einen Push nach vorne, einen Schub nach vorne gibt, der uns heller strahlen lässt. So, das heißt, du bist gleich schon mal einbezogen als Teil dieses Flutlichtes. Und das Zweite ist für ein Flutlicht, es beleuchtet ja nicht den Nachthimmel, sondern den Spielplatz. Und das nicht einfach, damit der Fußballplatz oder sonst wer halt hell ist, sondern damit Leute gut spielen können. Und wir wollen diese Leuchtkraft intensivieren, damit wir für junge Menschen besser leuchten, den Spielplatz beleuchten, damit sie im Spiel des Lebens ihren Weg gehen. Und da sehe ich die Not, aber jetzt gar nicht in unserer Zeit bedingt, sondern ganz normal, auch als ich aufgewachsen bin, dann steht man auf einmal da in diesem Leben, irgendein Schulabschluss ist rum, man fragt sich, was will ich denn eigentlich? Pubertät fand ich die anstrengendste Phase meines Lebens, vielleicht du auch. Ja? Da fängt man so an zu überlegen, wer bin ich denn eigentlich? Und diese Frage hört ja nicht auf. Also jetzt bin ich mittlerweile geschlagene 41 Jahre alt. Die Frage kann ja immer mal noch auftauchen, weil man auch immer wieder in neuen Bezügen ist. Und das sind alles Dinge, dass wir gesagt haben, wir fangen mal mit diesem Flutlichtprojekt an und wagen einfach mal erste und zweite Schritte. Und wie die gewesen sind, was wir dabei getan haben, das erzähle ich euch. Die erste Frage, die wir dann hatten, war nämlich, was wollen wir denn eigentlich? Also es ist ja schön, wenn wir so ein Bild haben, wir beleuchten das Spielfeld, ja, damit die jungen Menschen gut spielen. Was wollen wir eigentlich? Und hier seht ihr unser Gruppenfoto von einem Tag aus dem Januar, den wir mit der Susanne Wagner verbracht haben, hintere Reihe, zweite von rechts. Die bereit eigentlich Unternehmen, so den Kern zu finden, weshalb sie unterwegs sind, ist aus dem Karlsruher Raum eine sehr empathische Person und die hat einen Workshop-Tag mit uns gemacht, genau das herauszufinden, was wollen wir denn eigentlich, wenn wir mit diesem Flutlichtprojekt anfangen. Und dabei ist dieser Satz rausgekommen, wir verstehen uns als Wegbegleiter und Wegbegleiterin zu Expeditionen im Leben. Was bedeutet das? Was meinen wir, wenn wir das so sagen? Nehmen wir mal an, das Leben wäre wie so eine Landkarte. Und du fängst an und bewegst dich am Anfang, von mir ist ein Steinbach und dann merkst du, ach, es gibt noch Dillenburg und Haiger und irgendwann merkst du Marburg, Karlsruhe und so, du erweiterst den Radius. Das wäre jetzt geografisch gedacht. Und so ist ja im Leben, man entdeckt nach und nach immer mehr Aspekte dieses Lebens, auf dem wir sind. Und Fragen, die einem da begegnen sind, wer bin ich? Wo komme ich her? Also sprich mal oder überleg mal, wie waren deine Mama und dein Papa? Und jetzt überlegt man auch, wie waren Oma und Opa? So, und jetzt fangen wir an zu überlegen, was aus diesen Zweigen entdeckst du auch in dir? Also manche Angst, mancher Glaubenssatz, manche Denkmuster, manche Verhaltensweise, die ist einfach, ich sag mal, durch deine Vorfahren mit bedingt. Das heißt nicht, dass du automatisch darauf festgelegt bist, aber manches kommt von da. Und da mal selbstkritisch eine Auseinandersetzung mitzuführen, hat mir im Leben maßgeblich geholfen. Deswegen ist jetzt nicht alles besser, aber vieles wurde einfacher, weil ich mich auch mehr verstanden habe. Oder die Frage, was will ich? Wo geht's jetzt hin? Permanent aktuell. Und wie führe ich mich gut? Das eine ist ja schön, wenn man weiß, ach, ich will dahin. Die Kunst ist ja manchmal vor allem zu wissen, wie komme ich denn dahin? Wie führe ich mich als Mensch mit meinen Stärken und Schwächen, denn jetzt dahin zu kommen? Und das sind beispielsweise so Expeditionsfragen, die wir in den nächsten Jahren in der Kreisjugend aufziehen wollen. Sagt ihr euch in Steinbach, ja gut, ihr in der Kreisjugend, wo ist das? Also in Steinbach, ihr liegt relativ passend, in Dillenburg ist das Selig, das ist unser Ausgangsort für relativ vieles. Die Itzsteiner, da war ich letzte Woche, die sind 110 Kilometer im Süden. Denen ist das erstmal egal, was wir in Dillenburg machen, sage ich in positiver Art und Weise. Von daher haben wir gesagt, wir fangen jetzt mal in Dillenburg an mit diesen Wegreisen. Und wir denken oder träumen zumindest mal davon, dass wir an anderen Niederlassungen genau diese Wegreisen auch konzipieren werden. So, das heißt, dieses Flutlichtprojekt ist auch eine Nummer größer, als es aktuell wahrscheinlich erscheint. Ich habe im Vorstand, also unser Kreisjugendarbeit ist als Verein organisiert, im Januar in der Sitzung gesagt, ich weiß, ich wirke manchmal so, als ob ich immer wüsste, wo es lang geht. So, das habe ich mehrmals gespiegelt bekommen. Sag ich, ich bin mir dessen bewusst, dass es so wirkt, deswegen ist es mir umso wichtiger zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht. Ich glaube aber, dass wir miteinander eine Fährte gefunden haben und jetzt gehen wir einfach mal schrittweise vorwärts. Da werdet ihr jetzt als Gemeinden, die uns Feedback geben, die mitbeten, eben maßgeblich beteiligt, dass wir da auch weise und gute Schritte gehen. Das ist auf jeden Fall die Idee, dass wir diese Wegreisen machen. Und da sind es jetzt drei Logos, die relevant sind. Das eine ist mit einer Zahl verbunden, 72. Sage ich heute jetzt viel zu. Ihr könnt bei YouTube auf Kreativ Online gehen und zwei Interviews gucken mit Theresa und Carlotta. Die haben nämlich eine Jüngerschaftswegreise mitgemacht, wo wir auch euch beispielsweise in Steinbach unterstützen würden, die hier bei euch an den Start zu bekommen. Und die erzählen, was das mit ihnen gemacht hat. 72 ist das erste Wichtige. Ihr seht unten, da geht es uns einfach darum, jungen Menschen zu helfen, interaktiv mit Gott zu leben. Das wirklich zu kultivieren und zu entdecken. In der Mitte seht ihr jetzt das Neue, das Chancenviertel. Das sind diese Wegreisen, die Persönlichkeit entwickeln und Kompetenzen erweitern, ist da so das kurze Schlagwort. Also wie führe ich mich gut, wo komme ich her, wer bin ich, was will ich? Das läuft ab jetzt alles unter dem Begriff Chancenviertel. Und das Dritte ist es selig, das ist der Raum in Dillenburg. Da ist der Selbstanspruch, der inspiriert, ihr könnt gerne mal vorbeikommen, und zum Wohlfühlen einlädt. So, das sind die drei Pfeiler. Und jetzt die entscheidende Frage. Kommt ihr mit auf Reise? Kommst du mit auf Reise? Jetzt kann sich fragen, wie? Es gibt einen Weg dafür, den ich dir jetzt heute nahelege. Das ist der Geschichtenschreiber. Das ist unser neuer Newsletter. Der ist seit einem Jahr im Zuge des Flutlichtprojekts entstanden. Und den könnt ihr abonnieren. Ich will zunächst aber noch was dazu sagen. Und zwar, diesen Newsletter haben wir jetzt, der ist jetzt in der fünften Ausgabe. So, das heißt, der ist jetzt rund 10 Monate da. Hier seht ihr grob den Dill-Westerwaldkreis, also ihr seid irgendwo hier, die Itzsteiner sind da, das sind 35 Gemeinden. Laut Statistik 3000 Menschen. Jetzt ratet mal, wie viele Abonnenten wir geschafft haben, in diesen 10 Monaten zu generieren. 50. Das ist cool, ich freue mich über jeden Einzelnen, kann mich gerade auch noch über jeden Einzelnen freuen, aber jetzt ganz offen gesprochen, ich bin damit unzufrieden, weil mir das zu wenig ist. Und ich glaube auch, dass das, was wir tun, ziemlich cool ist, weil Menschen Gott erleben, weil Menschen wachsen, weil das Relevanz hat. So, und deswegen haben wir gesagt, gut, 50 ist eine schlechte Ausgangsbasis, das wollen wir mal steigern. Wir starten jetzt die sogenannte DGS-Challenge, das ist die Geschichtenschreiber-Challenge, und lassen alle Gemeinden im Dill-Westerwaldkreis einfach mal gegeneinander antreten, unter der Leitfrage, welche Gemeinde hat am 1.10. die meisten Abonnenten? Da könntet ihr Steinbacher euch jetzt auf Platz 1 relativ einfach aktuell schießen. Und wir haben gedacht, spielerisch, jugendlich können wir auch mal Dinge tun, die sonst keiner tut. Also wir lassen die Gemeinden gegeneinander antreten, um Abonnenten zu generieren. Weil das hilft euch wahrzunehmen, was passiert bei jungen Menschen. Was erleben sie mit Gott? Denn dieser Geschichtenschreiber, jetzt wechsle ich mal, erzählt Geschichten, die Jesus geschrieben hat. Mit Menschen. Im ganz normalen Alltag. Also zum Beispiel konntet ihr im letzten Jahr von Naomi lesen, die mit 19 Jahren selbst so eine 72 Jüngerschaftswegreise geleitet hat. Eigentlich wollte sie nur teilnehmen. Verschiedene Wendungen sorgten dafür, dass sie es geleitet hat. Naomi erzählt, wie sie dahin kam, das zu tun. Jetzt ist sie mit dieser Reise durch und wir sind im Gespräch, ob sie noch erzählt, was sie dabei erlebt hat. Aber das war spannend von Naomi wahrzunehmen. So, und jetzt könnte ich euch hier von einigen der anderen erzählen, was sie unterwegs mit Jesus in ihrem Alltag erlebt haben. Und gleichzeitig, da ist eine Person bei, die Paula aus Oberscheld. Vor 4 Jahren gab es in Oberscheld keine Jugendarbeit. Als ich zum Predigen da war, waren jetzt auch nicht so viele junge Menschen da. Jetzt war ich wieder zum Predigen da oder auch letztes Jahr schon, was gab es? Eine Jugendarbeit. Und alle 2 Monate macht die Jugend den Gottesdienst. Und ich habe gesagt, das ist doch voll die Hoffnungsgeschichte, dass in der Gemeinde, die vor 4 Jahren wirklich traurig auch war, dass es keine Jugendarbeit gibt, jetzt eine Jugendarbeit hat, wo Jugend sich sogar traut, den Gottesdienst mitzugestalten. Und da habe ich die Paula gefragt, Paula, warum ist das so gewesen? Die Paula hat mir eine sehr weise Antwort mit ihren 18, 19 Jahren gegeben. Ich habe gesagt, magst du das aufschreiben? Ich fände es schön, wir teilen diese Geschichte. So, und jetzt kann es ja sein, in Steinbach, du erlebst eine Geschichte, wo du sagst, na, eine kleine Hoffnungsgeschichte ist es ja. Und dann wollen wir die über den Geschichtenschreiber teilen, sodass einfach andere auch wahrnehmen, der Gott macht was. Ich sage in Gemeinden immer, ich finde es cool, wenn Gott mit der Allianzmission weltweit wirkt. Aber ganz ehrlich, noch cooler finde ich, wenn Gott hier wirkt. Also ich wünsche der Allianzmission alles Gute. Aber mein Mandat ist nicht die Allianzmission, mein Mandat ist die Kreisjugend und unser Silvesterwald. Und ich glaube, auch dein Ding ist es, du freust dich mit der Allianzmission über X und Y. Aber was dich, glaube ich, vorwärts bringt und du suchst, ist eigentlich, dass der Gott hier wirkt. In Steinbach, Dillenburg, Haiger, Herborn. Und da soll der Geschichtenschreiber die Plattform für sein. Das ist also die Idee. Du kannst jetzt diesen QR-Code scannen. Du kannst auch später auf die Homepage gehen, an eure Pastoren oder an euren Pastor und auch an die Gemeindebriefredaktion, soweit sie mir bekannt sind, ist auch eine Liste gegangen. Wenn du sagst, ich will mich nicht in diesem Internet eintragen, ich will mich auf eine Liste hinschreiben, dann kannst du dich bis zum 1.10. auf dieser Liste eintragen, weil unser Traum wirklich ist, wir haben im Oktober 1000 Abonnenten. Weil dann würden wir uns, also zumindest ich mir die Haare färben lassen, in der Farbe, das gucken wir dann mal. Also, was es ansonsten zu gewinnen gibt und es mit dieser Geschichtenschreiber-Challenge auf sich hat, das könnt ihr da gucken. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen ausführlicher erzählt, aber ich habe gedacht, mir ist es wichtig, dass ihr auf dem halbwegs aktuellen Stand seid. Kommt gerne nachher auf mich zu beim Kaffee trinken, kommt nach Dillenburg ins Selig, geht auf die Homepage, geht zu YouTube, sprecht mich an, wie auch immer. Genau, damit wir da auch wirklich im Gespräch sind, nicht irgendwo einfach nur ein Kreis Jugendpastor einmal im Jahr vorbeikommt. Genau, so viel. Und jetzt wandern wir zu einer Person aus der biblischen Geschichte.
Ja, ich darf euch mit hineinnehmen in die Berufungsgeschichte von Abraham. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarah und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben hatten, und alle Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More, zur Arche More, steht es anderswo. Damals waren die Kanaaniter im Lande, und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug seine Zelte auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden, bis hierher.
Was wir jetzt machen, ist ein paar Punkte miteinander verbinden, Englisch Connecting the Dots. Bevor wir anfangen, so verschiedene Punkte miteinander zu verbinden, mal eine bisschen hypothetische Frage, hast gerade den Abraham gehört, steht da mit seinen 75 Jahren, weiß, wie alt seine Frau ist, weiß, wie viele Kinder er hat. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Was glaubst du, wie hat Abraham sich gefühlt? Ich finde es eine spannende Frage. Und denke, naja, zum einen hat er da so ein Gotteswort und zum anderen hat er ganz klare Umstände. Und das passt für mich nicht zusammen. Und wenn für mich Dinge erstmal nicht zusammenpassen, dann fühlt sich das meistens auch recht interessant, sage ich mal, in meinem Herzen an. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass Gott seine Abrahamsgeschichte geschrieben hat und mit dir und mir keine Abrahamsgeschichte schreiben will. Wie ist dein Vorname? So, mit dir will er die Geschichte schreiben. Nämlich deine Geschichte. Mit den anderen, die hier so um dich herum sind. Und ich glaube, damit wir so ein bisschen in dieses Geschichtsbewusstsein eintauchen, dass Gott wirklich heute mit uns Geschichte schreiben will, hilft es uns, ein paar Punkte miteinander zu verbinden. Und genau das werden wir jetzt tun, zentrale Begriffe des Neuen Testamentes. Wieso machen wir das? Mir kam das Christsein vor, wie als ob man mir ein 1000-Teile-Puzzle gab, aber ohne den Karton, auf dem immer das Bild ist. Und auch nicht wirklich alle 1000 Teile, sondern 100 Teile. Und hat mir aber gesagt, das ist ein mega schönes Puzzle. Und ich lasse mich motivieren, wenn Dinge motiviert oder wenn Menschen motiviert sind und fange an zu puzzeln. Aber relativ schnell kommt der Frustfaktor, weil ein 1000-Teile-Puzzle mit nur 100 Teilen, die du in der Hand hast, und du weißt nicht, was das Gesamtbild ist, sorgte bei mir für Frust. Dann habe ich gehört, ja, diese Geschichten und was der Jesus alles kann und Gott vorhat, aber irgendwie dachte ich, aber die Teile passen nicht. Irgendwie fehlt es hier auch. Aber irgendwie scheinen alle glücklich zu sein. So kam ich mir manchmal vor im christlichen Setting. Ich dachte, deswegen machen wir heute Morgen den Adler oder einen anderen Vogel deiner Wahl und wir fliegen mal in die Höhe. Nehmen wir an, du würdest jetzt über Steinbach so 2 Kilometer aus der Höhe fliegen oder 1 Kilometer. Du würdest sehr schön die Straßenzüge sehen. Du würdest auch sehen, welches Grundstück wie angelegt ist, wann der Wald anfängt, wo die Wiesen sind, wo die Schafe stehen, wo die Kühe stehen, keine Ahnung. Du hättest einen guten Überblick, du würdest aber nicht alle Details erkennen. Das heißt, welche Blume da steht und welche Pflastersteine da genutzt wurden, das entzieht sich dir ein bisschen. Das sind Vor- und Nachteile dieser Predigt. Du wirst einen guten Überblick kriegen und wirst manchmal sagen, ja, das hätte ich mir jetzt gerne mal noch ein bisschen genauer gewünscht. Ich lade dich ein, das einfach in Kauf zu nehmen. Beginnen will ich mit einem der zentralen Begriffe, die Jesus verwendet hat. Das Neue Testament, ich glaube bei meiner allerersten Predigt habe ich dazu mehr gesagt, lies es mal durch und nimm dir einen grünen Stift. Und immer wenn die Wendung Reich Gottes oder Königreich der Himmel vorkommt, malst es grün an. Du wirst erstaunt sein, wie viel Grün du im Neuen Testament für diese Wendung nimmst. Das war für Jesus der zentrale Begriff. Mein Problem mit diesem Begriff ist, dass er ja von meinem geprägten Verständnis lange hieß, irgendwann in der Ewigkeit. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, okay, Jesus kommt bald wieder, war das so. Okay, bald geht die Welt unter, habe ich sogar mit 17, 18 dann noch gehört. Wenn Jesus vom Reich Gottes gesprochen hat, hat er aber nicht gesagt, die Welt geht bald unter, Freunde, sondern er hat gemeint, Gott kommt mit seinem Regieren nahe. Ich glaube, ich bin damals sogar dann durch eure Reihen gegangen und habe gesagt, jetzt bin ich euch nahe. Heute Morgen bin ich euch nahe. Und dadurch, dass ich nahe bin, können wir ganz andere Dinge miteinander tun als sonst an einem Sonntagmorgen. Sonst kannst du mir eine WhatsApp schreiben, wenn du meine Nummer hast. Jetzt können wir reden. Und so kommt Jesus an und sagt, Gottes Reich ist nahe. Dallas Willard, ein Theologe und Philosoph, den ich sehr schätze, sagt, Reich Gottes ist Gott in Aktion. Und das ist so stimmig. Guck dir das mal, wenn du dann dein Grün gemalt hast im Neuen Testament, guck dir mal an, wie Jesus von dem Reich Gottes spricht. Es ist immer Dynamik. Es geht ihm nicht um so ein Reich Gottes an sich, sondern um Gott in Aktion. Beispielsweise spricht er davon, ein Sämann, der aussät. Oder ein Senfkorn, das wächst. Ein Sauerteig, der durchsäuert. Ein Kaufmann, der Perle sucht. Es ist immer ein Geschehen vom oder zum Reich Gottes hin. Da passiert was. Reich Gottes, Gott in Aktion. Das setzt Jesus zum großen Thema und will Menschen in eine Lebensweise in diesem Reich einführen, schon hier und jetzt. Passend dazu lautet sein erstes öffentliches Wort, denkt um, denn das Reich Gottes ist nah. Luther hat übersetzt mit tut Buße, Das hat meinen Schulfreunden immer nett geholfen, wenn Buße das Wort war, was verwendet wurde. Da kommen alle möglichen Verständnisse hoch. Im Griechischen steht Metanoia und das heißt, überdenke die Strategie für dein Leben. Überdenk mal die Strategie für dein Leben. Und Jesus will jetzt Strategiewechsel im Leben führen, dass Leute umdenken und lernen, mit dem Gott in Aktion zu rechnen. Wie macht Jesus das? Ist ja schön, wenn er sagt, Freunde, denkt um. Und Jesus fordert nicht nur auf zum Denkt um, sondern jetzt kommt der Begriff, der mittlerweile, das Umdenken, genau. Jetzt kommt der Begriff, der mittlerweile häufiger verwendet wird, Jünger und Jüngerinnen. Jesus sagt nicht nur, macht das, denkt um, sondern Jesus führt in einen Umdenkprozess. Und die Menschen, die in diesem Umdenkprozess bei Jesus sind, die nennt man Jünger und Jüngerinnen. Die kürzeste und für mich treffendste Definition von Jünger ist, ein Jünger ist ein Mensch, der bei Jesus lernt, wie Jesus zu leben. Ein Jünger ist ein Mensch, der bei Jesus lernt, wie Jesus zu leben. Da führt Jesus ein. Jetzt haben wir nur eine, guck dir mal die ersten Punkte an, alles klar, wir haben ein Reich Gottes, was nahe ist. Jesus sagt, denkt um und Jünger machen, da sagt er nicht nur denkt um, sondern okay, ich zeige euch, wie das geht. Jetzt haben wir eine Herausforderung, denn das Reich Gottes ist ein Geheimnis. Ein sehr zentrales Wort im Neuen Testament. Und ich kann ja auch nicht sagen, so Freunde, hier ist das Reich Gottes und du guckst hin und sagst, stimmt, da ist es. Weil wir leben jetzt, Paulus sagt mal so schön, noch in der Zeit des Glaubens, nicht des Schauens. Ja? Ich kann sagen, hier ist ein Presenter, du guckst hin und sagst, stimmt, ein Presenter, ganz klar Kiste. So kann ich es im Reich Gottes nicht machen. Und der Umstand ist eben, dass es wie ein Geheimnis da ist. Ein Geheimnis kannst du nicht wie ein Rätsel logisch lösen. Ein Rätsel gebe ich dir, du setzt dich hin, nimmst dir Zeit, wirst es lösen. Ein Geheimnis kannst du nicht logisch lösen. Ich habe mal ein Geheimnis mitgebracht, ein schönes Taschentuch und darunter ist etwas verborgen. So, das ist jetzt für euch alle ein Geheimnis. Ist das, was hier drunter liegt, da? Ja. Siehst du es? Nein. Aber es ist da. Jesus ist jetzt gekommen, um uns den Vater zu offenbaren. Das ist ja ganz cool, ein Geheimnis muss dir offenbart werden. Das ist das Pendant von Jesus, wo er sagt, okay, ich weihe jetzt nicht alle Geheimnisse für mich, sondern sein Interesse ist, okay, ich lüfte euch Geheimnisse. Aber jetzt halt nicht Geheimnisse, was unter diesem Taschentuch liegt, sondern Geheimnisse, wie dieses Reich Gottes jetzt da ist. Das heißt, das ganze Anliegen von Jesus ist eigentlich immer wieder Servietten zu heben und dann zu zeigen, okay, es waren Snickers. Letzte Woche waren es Haribos, gucken, was es nächste Woche ist. Diese Predigt habe ich nämlich schon öfter gehalten und werde sie, glaube ich, auch noch öfter halten. Und das ist der Punkt. Dann hast du irgendwann erkannt, ah, ein Snickers. Jetzt ist das Reich Gottes ein bisschen größer als so ein Taschentuch und ein Snickers. Ja, das haben wir jetzt schnell erkannt, zack, fertig. Reich Gottes, es wird dir lebenslang auch Geheimnis bleiben. Aber es wird dir lebenslang mehr und mehr gelüftet in den Expeditionen des Lebens, die Jesus durch den Heiligen Geist mit dir heute macht. Was war der Werbeslogan von Snickers oder ist, der dir am besten im Kopf ist? Bei mir ist es, wenn es mal wieder länger dauert, schnapp dir den Snickers. Das haben die irgendwie geschafft, tief in mein Herz reinzuhauen. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten, denn ein sehr prägnantes Wort von Jesus ist, sucht zuerst das Reich Gottes. Das ist so logisch, habe ich dann irgendwann gedacht. Naja, Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes. Ja, sehr gut. Ja, und was mir da fehlt, ist das Suchen. Also hier neben, ja, wir können alle mal kurz hingucken. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Bin ich voll dabei, aber da fehlt mir dieses Zeteo, das Griechische. Ja, nicht nur darum soll es dir gehen, sondern such zuerst. Was ist denn, wenn du suchst? Also wenn ich suche oft meinen Schlüssel, ja, viele Menschen fragen. So, dann weiß ich genau, was ich suche. Der hat so ein kleines rotes Bändchen vom Christabel 96. Ist der immer noch dran? Hält aktuell noch. So, wenn ich den suche, filter ich alles nach diesem kleinen roten Bändchen, nach meinem schwarzen Autoschlüssel. So, wenn ich nicht finde beim Suchen, Schlüssel, kann ja passieren, sage ich irgendwann, Jenny, meine Frau, hast du den gesehen? Oder ein paar Jugendmitarbeiter, Kollektivmitarbeiter kennen das auch. Also, was denn, sucht den Schlüssel. Ich beziehe andere ein. Und Jesus sagt dieses Suchen, weil eben im christlichen Glauben ist nicht gleich alles offenbar und immer sind alle Taschentücher gehoben, sondern manchmal geht es eben darum zu suchen. Und wo du suchst, Das ist dir wichtig. Und wo du anfängst, was zu suchen, da weiß Gott, ah, der oder diejenige sucht, die will. Weil Gott zwingt sich dir nicht auf. Der läuft nicht ständig vorbei und sagt, ach übrigens und hebt Taschentücher ohne Ende, um dir alles zu offenbaren. Sondern Gott macht es tatsächlich auch abhängig von unserem Suchen. Wonach dachtest du? Das wäre jetzt der alte Luther. So, wonach suchst du? Und da, wo Gott sieht, ah, es sucht jemand, da fängt Gott an. Schon im Alten Testament, ist kein neutestamentlich neuer Gedanke, Jeremia 29, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn ich mit Elise und Marlene, unseren 5-jährigen Kindern, Verstecken spiele und ich will, dass sie mich finden, finden die mich? Ja. Wenn Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen, und damit meint er einfach alles, was in deinem Herzen ist, auch das, was du nicht so gut findest, nimm dein ganzes Herz, so wie es ist, und such mich, ich will mich finden lassen. Jesus selbst in der Rede, wo er sagt, such zuerst das Reich Gottes, kurz darauf sagt er in der Rede, wer sucht, wird finden. Ich kann dir nicht für alle Schlüsselsuchende Verheißung geben, aber für die Suche nach dem Reich Gottes kann ich mich auf die Verheißung von Jesus stellen und sagen, wer sucht, wird finden. Wer sucht, wird finden. Jesus sagt nicht wann. Und das ist ja das Ding. Stell dir vor, du bist am Suchen, ja, hier ist die Minute Null, merkst, ah, ich suche jetzt das Reich Gottes, ich versuche Gott zu verstehen in dem Fall. Fängst an zu suchen und läufst deine ersten Meter und bist von mir aus 15 Minuten am Suchen. Und Minute 15 denkst du, oh, jetzt höre ich auf, ich finde nichts mehr. Also aufhören zu suchen machen wir nur, wenn wir glauben, nicht mehr zu finden. Solange du glaubst zu finden, suchst du. So in Minute 15 denkst du, oh, ich finde nicht. Das Problem beim Suchen ist ja, du wüsstest nicht, ob du vielleicht Minute 16 gefunden hättest. Das ist eine Minute mehr. Aber in Minute 15 denkst du, nee. Also Hebräerbrief, werf die Hoffnung nicht weg oder die Zuversicht, ja, die so eine reiche Belohnung hat. Ja, in Minute 15 gilt es, die Hoffnung nicht wegzuwerfen. Dann sagen, gut, ich bleibe dran, weil vielleicht findest du in Minute 16. Es kann aber auch sein, du findest erst in Minute 17.000 irgendwo hier drüben. Das weiß ich nicht. Aber wenn Jesus sagt, wer sucht, wird finden, ist klar, dass du finden wirst. Und dadurch ergibt sich für diese Suchprozesse jetzt drei wichtige Worte. Du hast eine Verheißung, wer sucht, wird finden. Du bist aber noch nicht bei der Erfüllung. Und du sagst, ich habe gefunden. So, du hast die Verheißung und du hast aber noch nicht die Erfüllung. Und dazwischen notwendigerweise, ich nenne es Zeit der Geduld, da gilt es beständig dran zu bleiben. Geduld ist nicht, ich warte halt auf den Bus und guck mal, wann er kommt. Sondern diese Geduldsspiele, ja, die löst du ja nicht, indem du sie auf den Tisch legst und guckst, sondern indem du sie in die Hand nimmst und ausprobierst und machst. Dieses beständige Dranbleiben. Und das ist die Kunst, in dieser Zeit der Geduld nicht den Pendant-Begriff zu nehmen, den Jesus zum Suchen in der Bergpredigt einführt. Jesus sagt, such zuerst das Reich Gottes. Und der Pendant-Begriff ist Sorgen. Sorgt euch nicht um. Wenn wir sagen, das klassische Denken von uns ist geprägt Sorgen. Ja, ich habe ein Problem, ich fange an, mich zu sorgen. Und jetzt führt Jesus so einen Umdenkprozess, sagt, Sorgen ist der klassische Weg, alles gut. Was wir jetzt üben, ist nicht Sorgen, sondern Suchen. Und du bist mittendrin im Leben. Und das ist manchmal die Kunst, was ist dir in deinem Kopf, wer ist um dich rum und wie schaffst du es in deinem Mindset, in deinem Denken, in der Suchbewegung und nicht in der Sorgenbewegung zu verharren. Und da kommt jetzt was zu, was ich aus dem Alten Testament mit dazu genommen habe, das Ausharren. Ich glaube, mancher Psalmbeter hätte gesagt, harre dich da durch. Und harre ist nicht diese Westerwälder Sturheit, oder so nichts gegen Westerwälder, aber nichts gegen so eine Sturheit, so gegen allen Widerstand, ich boxe mich da durch, sondern Ausharren ist mit Hoffnung dranbleiben, nicht aufgeben, weitergehen. Und selbst Jesus, also es geht nicht nur aufs Alte Testament, hat mal den Satz gesagt, Lukas 21, Vers 19, gewinnt eure Seele oder euer Leben durch Ausharren. Das war so ein Jesus-Wort, ich habe das 39 Jahre meines Lebens überlesen. Gewinnt eure Seele durch Ausharren. Ja, das ist eben manchmal gilt, sich da durchzuharren. Und wer dann gefunden hat, der ist froh, aber wer noch sucht, der hat halt den Mangel noch. Und manchmal gilt es, durchzuharren. Und diese Abrahams-Geschichte, du kannst ja heute Nachmittag mal einfach anstelle eines Buches oder eines Filmes den Abraham gönnen und gucken, wie so sein Durchharren durch diesen Weg war. Der hatte wirklich Parademomente und die anderen auch. Manches fluppte so und er hat Gott erlebt und bei manchen hast du gemerkt, boah, da musste er jetzt auch irgendwie durch oder das musste der nochmal verarbeiten. So, diese Verheißung, viele Nachkommen bis zur Erfüllung, ja, und diese Zeit der Geduld dazwischen hat viel auch mit der Ebene von Ausharren zu tun. Gut. Seid ihr soweit dabei? Gut. Ich weiß, dass wir eine gewisse Geschwindigkeit haben und ich auch im Reden manchmal noch Geschwindigkeit dazulege. Das ist einfach so. Ich übe es langsamer zu machen. Wir holen uns jetzt 4 Worte dazu. 4 Tätigkeiten, die dir helfen, diesen Weg in der Zeit der Geduld immer wieder zu gehen. Damit deine Lebensgeschichte eben so eine Abrahams Geschichte wird, aber eben deine Geschichte. Aber mit den Aspekten, wo der Gott in Aktion mit seinem Reich in deinem Leben da ist und du das wahrnimmst, er ganz oft Servietten hebt für dich und andere. Und das erste ist Hingabe. Und ich halte Hingabe für den Schlüssel. Was ist denn, wo du dich hingibst oder wo sich jemand hingibt? Da setzt er ja nicht mehr auf sich selbst. Und Hingabe jetzt in einem doppelten Verständnis. Ich halte es für relevant, irgendwann zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Komm du in mein Herz. Also es gibt viel, ob das die Bekehrung ist, die Entscheidung, die Lebensübergabe, whatever. Wir haben viele Worte in der christlichen Kultur. Aber dieser Moment, wo du sagst, okay, Jesus, ich setze jetzt auf dich, nicht auf mich. So, das ist der Türöffner, würde ich mal sagen. Jetzt ist es ja cool, wenn du das vor 20 Jahren entschieden hast. Gestern Abend noch meine Taufurkunde aus dem Jahr 2001 wohin gelegt. Das ist super, wenn ich das damals entschieden habe. Aber das bringt mir heute nur bedingt etwas, weil die Frage ist, was jetzt in meinem Kopf? Ich glaube, in dieser Jesus-Geschichte stehe ich drin. Aber interessant und lebendig wird die, wenn ich heute drin bin. Das heißt zum Beispiel, morgen zu sagen, Jesus, ich gebe mich dir heute hin. Amen. Vielleicht liest du die Losung oder sonst irgendwas, du steigst irgendwann ins Auto, fährst zur Arbeit, drehst den Schlüssel um, such dir irgend so einen typischen Moment, den du fast jeden Tag hast. Und in diesem Moment sagst du, Jesus, heute will ich mit dir rechnen. Ich gebe dir mich und mein Leben heute hin. Bin gespannt, was du vorhast. Halte ich für den Schlüssel. Einmal Lebensübergabe, sagen Jesus, Tür auf und er kommt und zieht in dein Herz ein. Und das täglich zu tun, lässt dich da immer wieder anknüpfen. Jetzt kommt ein zweites Wort. Das könnte man fast erwarten, Glauben. Irgendwie geht es ja immer um den Glauben. Spannend finde ich, was ist denn Glauben? Was ist Glauben? Sagen, Glauben ist zum einen eine zugewandte Herzenshaltung. Also wenn dir jemand glaubt, siehst du schon, wie der gegenübersteht. Wenn ich dir glaube, stehe ich so da. Wenn ich dir nicht glaube, gehe ich zurück und mache vermutlich so. Dann bin ich skeptisch. Also ich bin jetzt nicht im kompletten Zweifel, aber ich bin auch skeptisch. So, Glauben ist also zum einen diese zugewandte Herzenshaltung. Das ist aber nur Teil 1. Nehmen wir an, du sagst mir, ah Sebastian, übrigens hier der Weg da und da ist gesperrt, darfst nicht herfahren. Ich höre mir das an mit zugewandtem Herzen, sage, alles klar, jetzt mache ich aber genau das und fahre da durch. Habe ich dir dann geglaubt oder nicht? Würde ich sagen, naja, ich hatte meine zugewandte Herzenshaltung, aber geglaubt habe ich dir nicht, sonst hätte ich es getan. Weil das, was du glaubst, tust du. Wenn du glaubst, heute Nachmittag schneit, ziehst du die Winterreifen auf oder bleibst zu Hause. Wenn du glaubst, es regnet, nimmst du einen Regenschirm beim Spaziergang mit. Wenn du sagst, die Sonne scheint, es wird richtig heiß, wechselst du die Hose auf kurz. Also was du glaubst, bestimmt, was du tust. Zugewandte Herzenshaltung und Handeln. Da sieht man dann, was wir wirklich glauben. Wie entsteht denn jetzt Glauben? Weil Glauben ist nichts, was du jetzt aus dir hervorzaubern musst. Na, ich glaube das jetzt. Da ist die Bibel so fein, dass sie immer wieder von der Gnade Gottes, also seinem Handeln spricht, was auch Glauben vollbringt. Ich liebe den Hauptmann, der vor Jesus steht und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich liebe, dass Jesus den Glauben der Berge versetzt, er von der Größe auf ein Senfkorn definiert. Wenn ich hier ein Senfkorn halten würde, du würdest es nicht sehen. Das ist die Größe, die Jesus sagt, nötig, um Berge zu versetzen. Dieser Glaube muss nicht aus dir entstehen. Du darfst den Glauben, den du jetzt hast, und wenn es ein Sandkornglaube ist, nehmen und sagen, gut Gott, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das Nächste, was da ins Spiel kommt, sind diese Gottesworte. Paulus selbst schreibt mal, der Glaube kommt aus dem Hören. Ja, wo Gott anfängt mit dir zu reden, entsteht Glaube in dir. Gott weiht dich in seine Perspektiven ein. Und Gott spricht vielfältig. Das waren schon Radiolieder, das waren Predigten, das waren Mitmenschen, das waren Bibeltexte. Also er hat unzählige Möglichkeiten. Die Frage ist, ob wir einfach eine zugewandte Herzenshaltung haben und sagen, gut Gott, ich bin mal gespannt. Oder auch suchen, sagen, gut Gott, ich will mal suchen, wo du heute redest. Jetzt entsteht was, wo Gottes Worte kommen, ja, durch Glauben bei dir aufgenommen werden, wächst etwas heran, nämlich Hoffnung. Und Hoffnung hat sich für mich im letzten Jahr komplett verändert. Hoffnung war, was ist Hoffnung für dich? Hoffnung war für mich ein netter, zukünftiger Gedanke, der unterschiedlich wahrscheinlich ist. Also ich hatte gehofft, Deutschland wird Europameister. Ich habe ganz viele Hoffnungen dieser Art, wo es ein netter, zukünftiger Gedanke ist, der unterschiedlich wahrscheinlich ist. So versteht Paulus nett Hoffnung. Wenn der schreibt, wir hoffen auf die Wiederkunft Christi, ja, dann sagt er nicht, es wäre cool, wenn Deutschland Europameister wird. Ja, ich hoffe das. Es wäre schön. Würden wir uns doch alle freuen, oder? So, der Paulus hat keine Hoffnung, so als ein netter, zukünftiger Gedanke, sondern Hoffnung ist für Paulus eine feste Zuversicht, die noch nicht sichtbar ist. Da habe ich mal eine Definition mitgebracht. Hoffnung ist eine noch nicht sichtbare, aber von Gott zugesagte Gewissheit, die Wirklichkeit wird, wo ein Mensch sich im Glauben auf den Weg macht. Nochmal. Hoffnung ist eine noch nicht sichtbare, aber von Gott zugesagte Gewissheit, die Wirklichkeit wird, wo ein Mensch sich im Glauben auf den Weg macht. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, den Noah. Ja, der Noah hat jetzt so ein Gotteswort, Arche bauen. Ja, kann man jetzt auch sagen, wie wahrscheinlich ist das, wie realistisch ist das, passt das zu den Umständen? Aber der Noah macht sich auf den Weg in dieser Geschichte und fängt an, das zu bauen. Und dadurch wird diese Arche sichtbar. Der Abraham hört, viele Nachkommen. Auf das Gotteswort hin macht er sich auf den Weg, sodass dann über den Lauf der Geschichte sichtbar werden kann, was Gott vorhat. Das ist dieses Flutlichtprojekt, wo ich euch vorhin von erzählt habe. Es ist noch keine 3 Monate her, da habe ich wieder an meinem Schreibtisch oder sonst wo gesessen und gedacht, werde ich jetzt verrückt oder will Gott was werden lassen? Weil es mir manchmal so unrealistisch wirkt. Also von 50 Abonnenten auf Tausenden finde ich schon unrealistisch. Was wir inhaltlich an 1, 2 Dingen denken, halte ich für noch unrealistischer. So, und jetzt stehst du in deinem Leben, such mal Gottes Worte, guck mal, was für eine Geschichte er mit dir schreiben will. Und dann stehst du da und denkst, mit mir? Das? Wirklich? Und dann bist du in der Spannung. Und dann kannst du nur mit zaghaften kleinen Glaubensschritten vorwärts gehen. Und ich bin gewiss, unterwegs wird er dich ja weiterleiten, im Auf und Ab. Und du wirst merken, dass Dinge sichtbar werden, die sonst nicht sichtbar werden. Auf Glauben hin ist auch diese Gemeinde ursprünglich entstanden. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich tippe sogar die Tagespflege, die ihr gestartet habt, ja, die war ja jetzt auch nicht nur, ja, das wird auf jeden Fall und ganz klar. Sie ist auf Hoffnung, aber eben nicht auf, ach, es wäre ganz nett, wenn, sondern, naja, gehen wir mal vorwärts. Menschen, die sich was trauen, die im Glauben Dinge losgehen, dadurch sind viele Sachen geworden. Das zum Hoffen. Und die Kunst ist eben, dass das in Umständen stattfindet, die noch nicht die Sprache sprechen. Es ist eben noch nicht sichtbar. Und die Umstände wollen dich manchmal ins Sorgen kippen lassen, anstelle im Suchen zu bleiben. Deswegen such zuerst das Reich Gottes. Und damit dir das gelingen kann, nur 2 kurze Wendungen, stellt Jesus dir Weggefährten und Weggefährtin an die Seite. Du stehst in seiner Bewegung. Dass ich heute noch ein Jünger von Jesus bin, liegt an einem Alex, an einem Rico, an einem anderen Alex, an ganz vielen Menschen, die mich in verschiedenen Phasen begleitet haben. Dass ich manche Dinge mich heute traue zu tun, liegt an Menschen links und rechts von mir, die mir Mut gemacht haben, das anzugehen. Die auch mal mit mir gefiltert haben und gesagt haben, Sebastian, ja, es ist wirklich ein bisschen verrückt, aber gleichzeitig klingt es auch sehr logisch. Du hast Weggefährten, hier in Steinbach und sonst wo. Und das Zweite, was du hast, ist ein Kämmerlein. Kämmerlein ist mein neues Wort für stille Zeit. Wenn ich nämlich stille Zeit sage, ist mein Erleben, haben alle ein schlechtes Gewissen. Oh ja, müsste ich mal wieder, habe ich schon lange nicht, wie lange ich keine Bibel gelesen habe, wie oft ich schon versucht habe, Bibel zu lesen. Also stille Zeit löst, finde ich, immer nur destruktive Gefühle aus. Ich habe irgendwann gedacht, diesen Begriff löse ich ab. Er bringt mir gar nichts. Also ich selbst kenne das ja mit dem schlechten Gewissen. Jetzt, also glaubt nicht, weil ich Jugendpastor bin, dass ich jeden Morgen von 6 bis 7 Uhr nach 2 Liedern mit meiner Gitarre, mit den paar Akkorden, die ich kann, in der Bibel und dann im Gebet verharre, ja, um dann meinen Tag zu... Nein. Wäre das cool? Ja, vielleicht. Bin ich da? Nein. Aber ich kultiviere mein Kämmerlein. Weil Kämmerlein ist ein Wort, Luther-Übersetzung, Jesus spricht davon, das ist ein Ort, nur du und Gott, sonst keiner. Und übrigens, Kämmerlein, wenn Gott da ist, der versteht dich. Du brauchst weder viele Worte machen wie die Heiden, noch musst du Sorgen haben, dass er dich nicht versteht. Weil kennst du so Gebetsmomente, du hast eine Bitte und sprichst sie zu Gott und erklärst sie sicherheitshalber aber nochmal, damit er auch weiß, wie du es meinst und es nicht falsch erhört. Habe ich schon gemacht. Um es nochmal wirklich, nicht, dass da jetzt nachher was anderes sein Wille werden könnte. Kämmerlein, sagt Jesus, nicht viel plappern, sag, was du willst und bitte keine Sorge, dass er dich nicht versteht. Es ist der geilste Raum, den du auf dieser Welt betreten kannst. Da ist ein Gott, der dir zuhört, der dich kennt, der dich versteht. Mose hat die Stiftshütte gehabt, auch so ein schöner Begriff. Wenn der Kämmerlein nicht liegt, nimmst du Stiftshütte, ich gehe in meine Stiftshütte. Ja, dann merkt man, oh, hier kann was passieren. Ja, der Gott, der will nicht nur irgendwelche Gottesworte, so mach das und das, sondern der hat eine Idee mit dir. Und die kultivierst du auch dadurch, dass du dein Kämmerlein kultivierst. Und das ist zum Beispiel bei den 72 Jüngerschaftswegreisen. In den ersten 8 Wochen der Fokus, den Begriff stille Zeit abzulösen, durch Kämmerlein zu ersetzen. Und wie fülle ich dein Kämmerlein? Wie hörst du denn, dass der Heilige Geist mit dir kommuniziert? Wie deutest du das denn nachher auch noch? Und welche Rolle spielen jetzt Weggefährten? Weil es ist ja schön, wenn der Jesus und ich durchs Leben boxen, aber ich sag mal so, ich habe ja auch meine Scheuklappen. Ich habe blinde Flecken. Ich habe meine Brille fürs Leben. Und da ist es gut, wenn so ein Alex, ein Rico oder andere da stehen und sagen, Sebastian, so und so. Da geht es auch im Kämmerlein drum. Nicht nur du und dein Jesus gegen den Rest der Welt, sondern du, der Heilige Geist, deine Weggefährten in Glaubensprojekten mit ganz schön vielen Punkten, die wir uns mittlerweile verbunden haben. Wagst du das? Abschluss dieser Predigt kommt etwas sehr Feines dazu, nämlich, ja, die kürze ich uns einfach mal, nee, mach ich nicht. Ich muss anders anfahren, guck noch mal kurz zu mir. Also es kommt was sehr Schönes dazu und da bin ich bei gelaufen oder gelandet, als ich diesen Satz vom Petrus gelesen habe. Zwar sagt er zu Jesus, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und jetzt... Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ich sitze vor meiner Bibel und denke, wieso spricht er vom Glauben und Erkennen? In meiner Prägung ist immer nur, glaubst du das? Wir müssen Glauben haben. Wieso spricht Petrus hier vom Glauben und Erkennen? Und noch spitzer wird das Ganze, Jesus definiert an einer Stelle ewiges Leben. Johannes 17 sagt er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, und jetzt erkennen. Also nicht das Glauben, sondern erkennen. Und da saß ich da, und deswegen ist das jetzt der Abschlusspunkt, was spielt denn Erkennen bitte für eine Rolle? Jesus will keine Generation Jünger und Jüngerin, die nur glaubt, sondern die auch erkennt. Der will bei dir nicht nur einen Menschen, der glaubt, sondern der auch erkennt. Wo ist der Unterschied? Ich mache es mal ein Beispiel. Stell dir vor, ich schenke dir heute ein neues Handy und einen neuen Smart TV. Also einen Fernseher richtig groß. Ich installiere den auch jetzt gleich oder jetzt habe ich Installateure geschickt, die installieren den jetzt schon in dem Zimmer deiner Wahl. Ja? Und du kommst heute Nachmittag nach Hause, dann fällt dir ein, ach, heute wollte doch X oder Y vorbeikommen, ich wollte den doch Bilder vom Handy auf dem Fernseher zeigen. Du hast aber keine Ahnung, wie du jetzt dieses neue Handy und den neuen Fernseher miteinander verbindest. Bei dem alten Handy und Fernseher hättest du es gewusst, ja, so und so, zack, habe ich die Bilder da drauf. Bei dem neuen stehst du da, du weißt es nicht. Jetzt kannst du auf Glauben hin handeln. Entweder, ich glaube, das geht so, ich probiere das mal aus. Oder, ach, Bedienungsanleitung, ich glaube der Bedienungsanleitung und mach es mal. Oder du glaubst halt irgendwen, einen technikaffinen Menschen hat man ja immer so im Kontext, du glaubst diesen technikbegeisterten und fähigen Mensch, holst den, der erklärt es dir, du glaubst ihm. So, und durch den Glauben, den du da aufbringen musst, wirst du nachher im Optimalfall festgestellt haben, ach, so geht's. Dann hast du es erkannt. Also Glaube ist die Annahme von Dingen. Erkennen ist die Kenntnis von Dingen. Dann kannst du sicher damit umgehen. Was du erkannt hast, das machst du. was du glaubst, vermutest du in gewisser Weise. Du nimmst es an, als ob es wahr wäre. Auch eine Definition: Erkennen meint, imstande zu sein, mit dem, was ist, auf einer fundierten Basis von Wissen und Erfahrung so umzugehen, dass es klug ist. Erkennen meint, imstande, du bist imstande, mit dem, was ist, auf einer fundierten Basis von Wissen und Erfahrung so umzugehen, dass es klug ist. Wir haben geglaubt und erkannt. Also Jesus will nicht nur, dass du glaubst, dass der Gott in Aktion ist, sondern dass du im Laufe deines Christenlebens dahin kommst und sagst, ich kenne ein bisschen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren das und das erlebt und das. Ich weiß, wie Gott agieren will. Ich weiß, was so seine Grundprinzipien sind. Ich weiß, wie der sowas angeht. Zum Beispiel die Treue im Kleinen. Wenn man große Dinge will, würde ich sagen, der beste Weg zum Großen, Treue im Kleinen. Machst einen Schritt nach dem anderen, wirst du viele Touren schaffen. So, du sammelst Erkenntnisse. Und Erkenntnis ist Erfahrungs- und Anwendungswissen, was dir eben aus dem Unterwegssein mit Jesus und den Weggefährtinnen erwächst. Da, wo du eben über Hingeben, Glauben, Hoffen, über die Verheißungen, die du sammelst in den Gottesworten, deine Wege gehst in der Zeit der Geduld. Da wird dir das unterwegs wachsen. Und es wird auch eine Wirkung auf dich als Menschen und deine Lebensführung haben. Du wirst fähiger in dieses Leben reingehen und du hast dann mehr Kompetenz im Umgang mit diesem Leben. Dallas Willard, den ich vorhin schon mal hatte, er sagt immer zum Beispiel Feindesliebe. Ja, wenn wir diese Kompetenzen in unserem Leben lernen, wird das ganze Leben einfacher. Und es ist ja ein Lernziel von Jesus, liebt eure Feinde. Und jetzt kannst du sagen, Feindesliebe ist jetzt ja weit hinten, ich fange mal mit meinem Nächsten an. Super, fange mal mit deinem Nächsten an. So, und dann wächst deine Kompetenz, ein guter, motivierender Mitmensch für deine Umgebung zu sein. Und was dabei eben passiert ist, im Laufe deines Christenlebens wächst die Gotteserkenntnis, wächst die Selbsterkenntnis und das alles, weil ich würde mal sagen, der Jesus dir größer wird. Weil du mehr und mehr wahrnimmst, ach, das ist der Jesus und das will er mit mir tun. Und da ein Abschlusssatz von Paulus, den ich sehr schätze, wo er dir und mir zeigt, wo das Ganze eigentlich hinführt mit diesem Glaubensweg. Epheser 3, 13 und 14. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen. Und jetzt das Ergebnis. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben, auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Das ist ein Bild des Menschseins, wo du nicht von Wind und Wellen, die im Leben halt einfach da sind, immer hin und her getrieben wirst, das Fähnlein im Winde, sondern wo du eine Standfestigkeit, eine Klarheit, eine Positionierung gewinnst. Der spitzeste Vers, den wir finden, ist Römer 12. Dass ihr in jeder Situation wisst, was das Gott Wohlgefällige und Gute ist. Römer 12, Vers 2. In jeder Situation. Paulus sagt mal, ich habe gelernt, in allen Umständen umzugehen oder mit allen Umständen umzugehen. Der Paulus hat das gelernt. Und jetzt ist eine Frage, glaubst du das? Mich hat es von Paulus manchmal geärgert. Und gleichzeitig hat es mich auch motiviert. Und ich denke, gut, wenn der Paulus das gelernt hat und der Jesus das uns beibringen will, unterwegs im Glauben, ja, dann hoffe ich doch, dass das bei mir auch passiert. Was ich jetzt mache, ist einfach auf Suchreise zu gehen. Immer wieder zu sagen, Herr, ich suche diese Klarheit im Leben. Genau. Und den Prozess fand ich cool, wenn wir mal wie der Adler nach oben fliegen, uns viele Worte angucken. Ich vermute, es war zu viel, um sich jetzt alles zu behalten. Ungefähr so ist die Predigt auch schon mal in Herborn gehalten. Kannst du bei YouTube angucken. Wenn du zum Suchen genauer wissen willst, die ist in Limburg gehalten, auch über YouTube findbar. Also suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, ich würde gerne einen kurzen Moment der Stille haben, wo du Gott nur eins fragst, was ist dir für mich jetzt wichtig? Gott, was ist dir für mich jetzt wichtig? Das behältst du dir und den ganzen Rest legst du ins Regal. Okay? Diesen Moment der Stille und dann spreche ich ein Gebet. dich und den Vater und deine Weise des Daseins durch den Heiligen Geist immer wieder offenbarst. Und du weißt, wer jetzt von uns einen springenden Punkt hat, wer klar gemerkt hat, ich glaube, das war heute mein Punkt. Da bete ich um den Mut, ihn zu konservieren und sich mitzunehmen, nochmal aufzuschreiben, zu sagen, gut Gott, dann will ich mal sehen, was du daran tun willst und ich will es suchen. Du siehst und weißt, wer jetzt auch sitzt und sagt, keine Ahnung, es war einfach sau viel, es ist völlig unsortiert. Da weiß ich, dass du auch gute Wege führst und dass du dann manchmal sagst, weißt du was, gehst du entspannt nach Hause, alles gut. Und manchmal sagst, weißt du was, jetzt sprichst du mal mit X oder Y. Und ich danke dir, dass du uns, Vater, als ein Gott beschrieben wirst, die Dinge, die er anfängt, auch vollendet. Das gilt für das Weltgeschehen und es gilt auch für unser persönliches Leben. Und da bete ich, Heiliger Geist, dass du diese Hoffnung jetzt in jedes Herz hier schüttest. Dass Dinge, die du anfängst, auch vollendest. Und dass unsere einzige Aufgabe oft ist, Schritt für Schritt. Amen. Soll ich das Lied sagen? Oder willst du es sagen? Wir singen ein Lied. Ich glaube, wer Gott folgt, riskiert seine Bäume. Spannender Text.